Das heißt, der Preis in Österreich kann regional ansteigen, um eben zusätzliches Gas nach Österreich zu bringen. Er wird aber nie in solche Höhen steigen, wie wir sie zum Beispiel 2022 gesehen haben, solange er mit dem deutschen Markt oder dem italienischen Markt gekoppelt bleibt. Das heißt, solange die technischen Kapazitäten der Pipelines nicht vollkommen ausgelastet sind. Wenn das passiert, dann kommt es zu einer Entkoppelung. Das heißt, der österreichische Preis wird vielleicht stark in die Höhe schießen und quasi nicht mehr abhängig sein vom deutschen Preis oder von den anderen Märkten. Dieses Szenario sehen wir so nicht, weil sich grundsätzlich der Verbrauch und die Mengen, die wir brauchen für Speicher und so weiter, innerhalb des Rahmens der technischen Kapazitäten so weit ausgeht.
Herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Ich bin Christina Schubert-Zillerwetz und ich möchte heute wissen, was passiert, wenn Österreich ohne russisches Gas auskommen muss. Ist unsere Versorgung dann trotzdem weiterhin gesichert? Die österreichische Energieagentur hat im Auftrag des Klimaschutzministeriums Analysen zur Gasversorgung Österreichs durchgeführt. Dabei wurde auf das Wissen und die Werkzeuge der Regulierungsbehörde E-Control zurückgegriffen. Die untersuchten Szenarien berücksichtigen den möglichen Ausfall russischer Gaslieferungen durch die Ukraine ab dem 1. Jänner 2025, weil ja bekanntermaßen der Transitvertrag mit der Ukraine mit Ende des Jahres ausläuft. Zu diesem Thema sind heute zwei Experten bei mir zu Gast, die maßgeblich an diesen Gasversorgungsszenarien mitgearbeitet haben. Das ist zum einen Leo Lehr, stellvertretender Leiter der Abteilung Volkswirtschaft bei der E-Control, und zum anderen Christoph Dollner-Gruber, der heute zur Abwechslung einmal auf der Gästeseite Platz nimmt und der in der Energieagentur für den Bereich Strategie und Business Development verantwortlich ist. Hallo Christoph, hallo Leo, schön, dass ihr da seid.
Hallo Christina.
Hallo, freut mich.
Gut, ich würde sagen, wir starten gleich mitten ins Thema rein. Beginnen wir mal mit dem Hintergrund. Wer war denn alle an der Erarbeitung dieser Szenarien beteiligt? Welchen Zeitraum habt ihr euch angeschaut und was wurde eigentlich genau untersucht?
Beteiligt waren hauptsächlich die E-Control und wir von der Österreichischen Energieagentur. Wir haben im Auftrag des BMK schon seit 2022 uns eigentlich immer wieder angeschaut. Unterschiedlichste Entwicklungen, die passieren rund um die Gasversorgung in Österreich, Daten, Fakten aufbereitet und auch Szenarien berechnet, was passieren würde für den Fall, wenn denn eine wichtige Quelle, in diesem Fall russisches Gas, für Österreich komplett wegfallen würde. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Szenarien sind auch immer wieder veröffentlicht worden auf energie.gv.at. Ein Video ist produziert worden, das einen Blick auf die Gasversorgung in der Heizsaison 22/23 geworfen hat. Das war nach diesem wilden Sommer, wo die OMV in Österreich tatsächlich von Lieferreduktionen seitens Gazprom betroffen war, wo die Speicher nach einem sehr geringen Speicherfüllstand nach der Heizsaison 21/22 im Eiltempo unter hohem Einsatz von Geldmitteln auch wieder aufgefüllt werden haben müssen. Das heißt, die Situation damals hat komplett anders ausgeschaut, als sie heute ist. Es hat sich sehr viel verändert, auch in den letzten zwei Jahren. Und diese Veränderungen haben wir jetzt auch reflektiert in den aktuellen Szenarien, die einen Zeitraum von zwei Jahren beobachten, das heißt zwei Jahre im Vorhinein, genau genommen 106 Wochen im Wochentakt funktioniert dieses Szenario. Definition von Importen, Exporten, Verbrauchen. Wir gehen nachher noch drauf ein. Man kann eigentlich schon vorwegnehmen, die Perspektive hat sich dahingehend verändert, dass Energielenkung in den Hintergrund gerückt ist, dass wir heute weniger davon reden, von einer Gasmangellage betroffen zu sein, also wo man dann tatsächlich entscheiden muss im Rahmen der Energielenkung, wo wird Gasverbrauch reduziert, sondern es geht primär um dann eventuell Preisrisiken. Natürlich, wenn Angebot verknappt wird, steigt auch der Preis. Aber die Szenarien zeigen auch, dass Österreich heute in einer viel besseren Lage ist, diesen Lieferausfall zu verdauen. In keinem dieser Szenarien gibt es eine Gasmangellage und in sehr extremen Szenarien sehen wir tatsächlich, dass auch die strategische Gasreserve, die damals im Sommer 22 angeschafft wurde, quasi eine Speicherreserve des Staats, auf die er im Notfall zurückgreifen kann, dass die teilweise aufgelöst werden müsste. Das schauen wir uns nachher auch noch ein bisschen
an. Genau, das schauen wir uns dann im Detail an. Du hast jetzt mal die Ergebnisse grob schon vorweg genommen. Ich würde aber gern, bevor wir wirklich tiefer reingehen in die Szenarien, nochmal zur Klärung auch auf die Rolle der E-Control in dem Zusammenhang eingehen, Leo. Also vor allem in Bezug auf die Versorgungssicherheit bei Gas, wie ist da die Rolle zu verstehen und auch was das Thema Energielenkung betrifft, was der Christoph auch gerade angesprochen hat?
Genau, also eigentlich hat die E-Control ja im Bereich der Versorgungssicherheit vielfältige Aufgaben. Diese Szenarien waren jetzt konkret ein Teil davon, was wir auch kontinuierlich immer wieder rechnen und analysieren. Grundsätzlich machen wir auch Monitoring der Versorgungssicherheit bei Strom und Gas. Das heißt, wir sehen uns an, wie schauen die Märkte aus, wie ist Angebot und Nachfrage in Österreich zu beurteilen, wie sind Importe von Gas oder Verfügbarkeit von Kraftwerken bei Strom zum Beispiel. Und wir sind da sehr involviert in der Analyse von Risikofaktoren, in der Planung, gemeinsam eben mit dem Ministerium oder auch europäischen Akteuren. Es gibt dann Pläne für Österreich, es gibt Pläne für Europa, Szenarien, wo man versucht, ein bisschen abzuschätzen, wie sind überhaupt die Risiken, dass es zu Krisenfällen kommen kann. Relativ wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang ist auch für die E-Control die Erhebung von Daten, die wir durchführen. Also es gibt da im Energielenkungsgesetz und in Verordnungen, die darauf basieren, die Kompetenz für die E-Control, Daten zu erheben von Marktteilnehmern, von unterschiedlichen Unternehmen. Und damit bekommen wir eigentlich einen ziemlich guten Einblick einerseits in die Lage des Energiesystems in Österreich und andererseits bereitet es uns vor darauf, dass wir bei Krisenfällen auch noch zusätzliche Daten erheben können. Das heißt, diese Prozesse, die sind da, die sind trainiert, die werden auch immer wieder evaluiert und die können im Krisenfall, und man hat es die letzten zwei Jahre auch gesehen, dann auch angepasst werden an die Lage, weil von vornherein eigentlich nie so ganz klar ist, welches Szenario oder welche Krise materialisiert sich im Endeffekt. Also man muss da relativ flexibel sein. Was die E-Control macht, sind auch zweijährige Übungen, das heißt Trainings, das führen wir durch und koordinieren wir. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, im Krisenfall ist natürlich immer, liegt die Entscheidung bei der Ministerin oder beim Ministerium. Das heißt, ob jetzt irgendwo Energieverteilung eingeschränkt werden muss, entscheidet das Ministerium. Aber auch da ist die E-Control eigentlich relativ zentral für die Koordinierung und Durchführung von etwaigen Maßnahmen.
Apropos Lage, also wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben ja den Zeitraum Mai 2024 bis Mai 2026, der in den Szenarien berücksichtigt wurde. Wie sieht denn die aktuelle Lage aus? Also was hat sich denn auch in den letzten beiden Jahren, also seit der Energiekrise verändert, wenn wir uns das Thema Gas in Österreich und Europa anschauen?
Was hat sich verändert? Sehr viel. Ich würde sagen, in der Gasversorgung ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Wenn wir uns Europa gesamt anschauen, heißt das, dass nur mehr sehr wenig, also eigentlich Restmengen an russischem Gas nach Europa fließen. Noch aktuell über die Ukraine-Route einerseits, über die wir ja heute sprechen, andererseits über den Süden kommend, die sogenannte Turkstream-Pipeline, die auch sehr relevant ist, wenn es um Einschätzungen geht, was passiert, wenn der Ukraine-Transit ausfällt. Und wie hat Europa reagiert? Ja, mehr LNG importiert, LNG-Terminals im Eiltempo hochgefahren, schwimmende LNG-Terminals angemietet, die auch einen wesentlichen Beitrag dafür geliefert haben, dass diese Reduktion an russischen Mengen verdaut werden konnte in Europa. Wir haben auch festgestellt, und das ist ein Punkt, der auch Österreich sehr stark betrifft, einen starken Rückgang auch beim Gasverbrauch. Wenn wir uns da die Zahlen anschauen, bis jetzt Ende Juni 2024 in Österreich liegen wir 23% unter dem Durchschnitt dessen, was wir in diesem Zeitraum von Anfang Jänner bis Ende Juni im Durchschnitt 2018 bis 2022 verbraucht haben.
Also fast ein Viertel
fast
weniger.
Ein Viertel weniger, dass wir heuer year-to-date verbraucht haben. Auch 10% noch weniger als letztes Jahr. Wieso ist das so? Das hat sehr, sehr viele Gründe. Der Preis war natürlich ein sehr relevanter Faktor, der dazu geführt hat, dass Verbrauch zurückgegangen ist, dass Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt worden sind, dass Betriebe teilweise ihre Gasversorgung umgestellt haben, temporär vielleicht auf Öl in der Krisensituation, aber auch dauerhaft dann auf Reststoffe, auf alternative Wärmebereitstellungsverfahren. Wir haben auch gesehen, dass Betriebe ihre Lieferketten neu sortiert haben. Beispielsweise anstatt mit nach Österreich importierten Erdgas Ammoniak herzustellen, das wichtig ist für die Düngemittelindustrie, ist man dazu übergegangen, Ammoniak zu importieren. Das heißt, der Gasverbrauch hat anderswo stattgefunden. Auch das trägt wesentlich dazu bei, dass heute weniger Gas verbraucht wird in Österreich. Dazu kommt die geringere industrielle Aktivität, die insbesondere im Jahr 2023 schon sehr stark durchgeschlagen hat, die sich jetzt mit Beginn des Jahres wieder mehr stabilisiert hat. Wir werden sehen jetzt, in welche Richtung der Industrieverbrauch geht. Wir sehen auch einen sehr starken Rückgang beim Einsatz von Gas für die Stromerzeugung. Da liegen wir in diesem Schnitt sogar 44% unter dem Schnitt der letzten Jahre. Also wirklich ein sehr starker Rückgang, der vor allem auch damit zu tun hat, dass mehr Erneuerbare da sind aktuell, besonders aus Wasserkraft, aber auch aus Windkraft und der Photovoltaik, sorgen dafür, dass weniger Gas in der Stromerzeugung eingesetzt wird. Die warmen Temperaturen spielen da natürlich auch sehr stark rein. Wir haben 2024 bisher 3,7 Grad über dem langjährigen Durchschnitt der Vergangenheit. Und das heißt
3,7 Grad.
Wahnsinn. Das heißt, da war insbesondere Jänner, Februar. Und wenn die Temperaturen in Jänner, Februar überdurchschnittlich hoch sind, heißt das, dass weniger Gas fürs Heizen aufgewendet werden muss. Also das ist auch ein wesentlicher Faktor, der da reinspielt. Jetzt kann man wahrscheinlich auch leider annehmen, dass diese Temperatursteigerungen auch in den nächsten Jahren immer wieder zuschlagen werden. Das heißt, dass das nicht auf ein Niveau der Vergangenheit zurückgehen wird, auch wenn man nicht damit rechnen kann, was wir auch in der Szenarienbetrachtung berücksichtigt haben. Aber wir sehen auch einen Ausstieg aus Erdgas. Gemessen wird das beispielsweise an der Anzahl an Zählpunkten, die es gibt für Gas in Österreich.
Von den Haushalten sprechen wir jetzt.
Genau, wir sprechen von Haushalten, wir sprechen von Betrieben. Da gibt es zwei Kategorien, Haushalte, Nichthaushalte. Jeder hat zu Hause einen Zähler für Gas. Und wenn man sich die letzten beiden Jahre anschaut, ist die Anzahl an Zählpunkten bei Gas in Österreich um 5,5% zurückgegangen. 71.000 Zählpunkte weniger sind das insgesamt. Wir stehen zwar noch immer bei 1,2 Millionen, aber der Rückgang in den letzten beiden Jahren hebt sich deutlich ab von dem, was wir vorher gesehen haben. Und diese Gasmengen sind halt auch weg. Das sind Haushalte, die dieses Gas nicht mehr brauchen. Das ist natürlich auch gut, weil wir aussteigen müssen aus der Nutzung fossiler Energieträger. Das heißt, diese Kurve wird sowieso nach unten zeigen müssen. Und das ist natürlich auch dann förderlich, wenn es darum geht, Versorgungskrisen beim Import von Gas besser verdauen zu können. Es hat auch Diversifizierungsbemühungen gegeben in Österreich. Das heißt, Unternehmen, die präventiv und proaktiv Verträge mit nicht-russischen Anbietern abgeschlossen haben, die zum Teil, wie beispielsweise die OMV, eigenes Gas reserviert haben für den Fall, dass russische Mengen nicht mehr nach Österreich kommen. Was sich weniger verändert hat, ist dann halt doch der Anteil russischen Gases an den gesamten Importen nach Österreich, an den Gasimporten nach Österreich. Weniger aus dem Grund, weil alternativen Mengen nicht verfügbar wären. Das sind sie zweifelsohne. Aber der Grund wird hauptsächlich darin liegen, dass es einen Take-or-Pay-Vertrag des Hauptimporteurs der OMV mit der Gazprom gibt. Gewisse Mengen verpflichtend abgenommen werden müssen. Ansonsten müsste man das Gas ja trotzdem bezahlen. Also das ist so das Hauptprinzip des TKP-Vertrags. Und diese quasi dann auch ökonomische oder betriebswirtschaftliche, juristische Konstellation sorgt dafür, dass primär diese russischen Mengen für den Import herangezogen werden.
Mhm. Jetzt haben wir eben in Österreich einen nach wie vor sehr, sehr hohen Anteil an russischem Gas. Wie schaut es denn in unseren Nachbarländern aus oder überhaupt in Europa? Also was hat sich denn hier getan? Wie haben diese Länder umgestellt oder wie haben sie ihre Gasversorgung entwickelt in den letzten 2 Jahren?
Also dass der Gasverbrauch in Österreich sehr stark zurückgegangen ist, ist jetzt kein rein österreichisches Phänomen, sondern ist in fast ganz Europa zu beobachten. In Irland war es ein bisschen weniger. Im Baltikum, in Finnland hat es sehr starke Rückgänge gegeben. Da redet man echt von minus 40, minus 50%. Und das ist jetzt nicht bezogen auf den Durchschnitt 2018-22, sondern 2019-2021, also eine andere Bemessungsgrundlage. Aber Gasverbrauch ist überall zurückgegangen in ganz Europa. Im Durchschnitt haben die europäischen Länder 12% weniger verbraucht im Jahr 2022. Gegenüber diesem Durchschnitt im Jahr 2023 waren es sogar 20% im Durchschnitt. Das heißt, ein massiver Rückgang auch beim Gasverbrauch in allen Bereichen, in der Stromerzeugung, bei Haushalten. Bei Haushalten dann vor allem halt monatsabhängig mit den Wintermonaten, die da zum Tragen kommen, aber auch in der Industrie. Kompensiert worden ist der Rückgang russischen Gases dann hauptsächlich mit LNG-Importen. Da sehen wir starkes Wachstum bei LNG-Importen aus den USA. Auch afrikanische Länder, Middle East, also Katar beispielsweise, haben da ihre Exporte nach Europa in die Höhe gezogen. Auch russisches LNG wird nach wie vor importiert. Im Vergleich zur Vorkrisenzeit sehen wir da weniger Wachstum, aber der Anteil russischer LNG-Importe beträgt ca. 10-15% pro Monat an den gesamten LNG-Importen.
Und hat es jetzt eigentlich auch Auswirkungen, also diese ganzen Veränderungen, die europaweit stattfinden und das Loslösen von russischem Gas auf das Transitland Österreich? Also es war ja so, dass Österreich immer oder dass sehr viele Nachbarländer ja Gas eben aus Routen, die durch Österreich geführt haben, bezogen haben. Ist das nach wie vor so?
Da hat sich doch etwas dramatisch geändert. Also wenn man sich das Ganze historisch anschaut, war Österreich relativ lange, du hast es gesagt, ein Transitland und hier vor allem für Gas aus Russland oder früher aus der Sowjetunion. Man hat hier relativ große Leitungen, die von Baumgarten im Osten von Österreich einerseits nach Italien führen oder auch nach Deutschland Richtung Westen. Und hier hat sich eigentlich die Lage ziemlich geändert. Und wenn man das beurteilen möchte, muss man sich eigentlich auch die Struktur der Gasflüsse in ganz Europa ansehen. Also wir haben es gerade gehört, die Importquellen haben sich natürlich geändert. Das heißt, viel mehr Gas kommt jetzt nicht mehr aus dem Osten, aus den russischen Pipelines, sondern aus dem Westen, und zwar über die vielzähligen LNG-Terminals an den Küsten. Das heißt, Deutschland hat hier ausgebaut, Italien hat zugebaut. Es gibt LNG-Terminals in Belgien, in den Niederlanden, die traditionell relativ groß sind. Und hier kommt jetzt sehr, sehr viel Gas in das gesamteuropäische System hinein. Das heißt, die Flussrichtungen in den Pipelines innereuropäisch haben sich hier eigentlich ziemlich gedreht. Es gibt zwar noch die russischen Importe, die gehen aber inzwischen hauptsächlich bis Österreich und nicht weiter. Das heißt, es gibt keine Transite mehr nach Italien, es gibt keine russischen Transite mehr nach Deutschland. Und hier hat sich dann Österreich eher von einem Transitland zu einer Gassenke sozusagen gewandelt. Das heißt, dass russische Gas kommt nach Österreich. Man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht alles für den österreichischen Verbrauch gedacht. Das heißt, es wird auch in Österreich am sogenannten Großhandelsmarkt, das heißt an der Gasbörse, unterschiedlichstes Gas oder Gas unterschiedlichster Herkunft gehandelt. Und hier sind auch alle möglichen Unternehmen tätig. Das heißt, österreichische Unternehmen, aber auch internationale Händler, Unternehmen aus unseren Nachbarländern, deutsche, ungarische, slowakische, die hier sich auch mit Gas eindecken können und das dann auch weiter exportieren können, wenn sie das wollen. Das ist das eine. Ich glaube, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass Österreich weiterhin eine wichtige Rolle als Speicherland spielt. Wir haben relativ große Gasspeicher. Ich glaube, das war auch in der Krise ein wesentlicher Faktor dafür, dass Österreich dann auch doch relativ gut durch die Krise gekommen ist, weil unsere Gasspeicher insgesamt eigentlich mehr sind als der gesamte Jahresverbrauch in Österreich. Das heißt, wir haben um die 100 TWh, Terawattstunden Speichermöglichkeit. Der Verbrauch, wir haben es gehört, ist jetzt irgendwo zwischen 70 und 80 durchschnittlich. Das bedeutet auch, dass die Speicher von ausländischen Unternehmen genutzt werden können. Und hier vor allem deutsche Unternehmen, das ist wiederum historisch etwas bedingt, weil die österreichischen Speicher auch für die deutschen Industriezentren in Bayern genutzt wurden. Aber auch italienische Unternehmen sehen wir da immer wieder, die dann österreichische Speicher auch nutzen. Man kann sich das auch auf energie.gv.at anschauen, wie so die Zuordnung der Speichermengen circa ausschaut. Und hier kommt es immer wieder jetzt auch zu Importen und Exporten in die Nachbarländer. Die sind aber nicht getrieben von Transiten wie früher, sondern eben von dieser Speicherbewirtschaftung. Das heißt, im Winter exportieren wir, im Sommer importieren und speichern wir das Gas ein. Ja. Ein zusätzlicher Faktor ist eben noch diese Drehscheibenfunktion, die der österreichische Markt jetzt inzwischen hat. Also an der Börse wird jetzt nicht nur mehr russisches Gas auch gehandelt, es wird viel auch aus Deutschland, aus Italien nach Österreich importiert und hier dann eben verteilt. Und da spielt, glaube ich, der österreichische Markt inzwischen eine relativ gewichtige Rolle für Ost- und Südeuropa als auch als Preisreferenz. Also da werden auch viele Verträge drauf indiziert. Und da, also hier bleibt Österreich immer noch wichtig für die Gasversorgung auch in Gesamteuropa. Aber die Transitrolle ist eigentlich vorbei.
Ja. Also quasi vom Transitland eher zum Handelsplatz, kann man sagen, hat genau. Sich die Entwicklung vollzogen. Okay, jetzt hätten wir mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen besprochen. Kommen wir zu den Szenarien, die ihr berechnet habt. Von welchen konkreten Risiken seid ihr dabei ausgegangen?
Grundsätzlich haben wir jetzt, also in diesen Szenarien haben wir uns ganz konkret jetzt das Risiko eines Ausfalls des Transits von Gas über die Ukraine angesehen. Ist auch relativ naheliegend, glaube ich, weil hier kommen ja einige Faktoren hinzu, die dazu beitragen könnten, dass so etwas passiert. Ich meine, einerseits haben wir dort die Kriegssituation, es ist ein Kriegsgebiet, kann grundsätzlich immer auch etwas auch Unvorhergesehenes passieren. Das heißt, Pipelines sind gefährdet, Infrastruktur dort.
Verdichterstationen wahrscheinlich dann eher ja auch. Ja.
Genau, also kann auch gar nicht gewollt sein von den Kriegsparteien, aber es kann natürlich passieren, dass dort etwas zerstört wird und damit der Transit unterbrochen wird. Das Zweite ist die Diskussion um den Vertrag zwischen der russischen Gazprom und der ukrainischen Seite. Das heißt, hier gibt es einen fünfjährigen Vertrag, glaube ich, der mit 1.1.2025 ausläuft. Und dieser Vertrag hat eigentlich der russischen Gazprom ermöglicht, weiterhin Gas durch die Ukraine zu transitieren. Das ist Gas, das eben für die Märkte in Europa gedacht ist, wurde von unterschiedlichsten Unternehmen dann hier auch übernommen. Und hier stellt sich jetzt die Frage, was mit diesem Vertrag passiert nach 1.1.25. Ist natürlich auch die Chance hoch, dass es hier zu keinen weiteren Verhandlungen kommt und dass auch dadurch eventuell der Transit unterbrochen werden könnte. Es gibt unterschiedliche Diskussionen, wie man hier auch Lösungen finden könnte, aber ich glaube, im Sinne einer Prävention muss man schon auch vorbereitet sein auf dieses Szenario. Mhm. Was es sonst noch geben könnte, ist natürlich in gewissen Abstufungen, also ein Ausfall des Ukraine-Transits. Wir haben jetzt gesehen, dass die OMV eine Veröffentlichung gemacht hat, dass es Probleme hinsichtlich ihres Vertrages geben könnte. Also es geht darum, ob quasi andere Unternehmen auf die Zahlungen der OMV an die russische Gazprom zugreifen können und dann die Lieferungen eingestellt werden als Resultat. Wir haben uns jetzt nicht alle Abstufungen dieser Varianten angesehen, weil wahrscheinlich der Ausfall des gesamten Ukraine-Transits der Maximalschaden sozusagen in dem Sinne wäre.
Genau, Ausfall des maximalen Ukraine-Transits, das heißt aber auch, dass die Slowakei ohne russisches Gas dass via Ukraine transitiert wird, auskommen müsste. Was natürlich dann wieder Konsequenzen auf die Annahmen hat, die man trifft für dieses Land.
Mhm. Zu den Annahmen kommen wir gleich. Davor hätte ich noch eine Frage an dich, Leo. Ihr habt ja für die Modellierungen der Szenarien ein Tool der E-Control verwendet. Kannst du das in wirklich nur ein, zwei Sätzen erklären, wie das funktioniert oder was das ausmacht?
Genau, also es ist ein quantitatives Tool. Es basiert sehr stark auf den Daten, die wir bei der E-Control erheben, beziehungsweise auch Daten, die halt öffentlich verfügbar sind von den Gasnetzbetreibern. Und es soll auch fakten- und datenbasiert ermöglichen, mithilfe von realistischen oder möglichst realistischen Annahmen etwas in die Zukunft zu sehen, also wie Szenarien dann auch aussehen könnten für die nächsten 2 Jahre, wir haben es gehört. Die Qualität dieser Szenarien ist immer sehr, sehr stark abhängig von den Daten und von den Annahmen. Das Tool hat einen Betrachtungszeitraum von 2 Jahren, er hat eine wöchentliche Auflösung und es wurde eigentlich ursprünglich entwickelt als, wir haben es damals genannt, Maßnahmenrechner. Das heißt, in der Krise konkret, die letzten Jahre, haben wir uns auch überlegt, wie wären die Auswirkungen von etwaigen Maßnahmen, die man staatlicherseits setzen könnte. Ist nie dazu gekommen, Gott sei Dank, aber natürlich muss man sich das im Vorhinein gut überlegen. Und deswegen kann man auch mit diesem Tool relativ gut einschätzen, wie sieht es aus, wenn ich in einer gewissen Industriesparte den Verbrauch reduziere, wenn sich durch den Preis der Gesamtverbrauch reduziert. Also das war so der Fokus zuerst. Und natürlich haben wir das dann auch verwendet, um unterschiedliche Szenarien zu bauen und zu prognostizieren, was passiert mit den Gasflüssen, wenn diese und jene Importe ausfallen. Das heißt, ich kann in diesem Tool gewissen Input geben, der bezieht sich auf die Importe nach Österreich, auf die eigene Produktion in Österreich von Gas, auf den Verbrauch, wie hoch ist der Verbrauch, in welchen Sparten, welchen Wirtschaftssektoren findet der Verbrauch am meisten statt. Und ich bekomme quasi als Output einen Überschuss an Gas oder ein Defizit, das dann in die Speicher fließen kann in diesem Modell. Das heißt, wir bekommen da auch einen Speicherstand, der sich dann saisonal Winter, Sommer auch ändert. Und anhand dieses Speicherstandes können wir dann etwa einschätzen, gibt es eine Mangellage in Österreich, ist das zu erwarten? Oder ist die Gasversorgung eigentlich zumindest von der Verfügbarkeit her so weit gesichert, dass auch die Speicher befüllt werden, dass der Verbrauch gedeckt ist?
Mhm. Dann sind wir jetzt eh schon bei den Annahmen angelangt, die ihr in dieser Modellierung getroffen habt. Wenn wir uns die Situation und die Infrastruktur in den Nachbarländern anschauen, was waren da eure Annahmen?
Mhm. Wie wir zuerst schon gehört haben, Österreich war früher ein Transitland. Das heißt, es gehen sehr dicke Leitungen nach Österreich rein und es gehen sehr dicke Leitungen aus Österreich raus. Und deswegen spielt es auch eine wesentliche Rolle, sich wirklich gut zu überlegen, was nimmt man an für den Fall der Krise, für den Fall, dass ab 1.1.2025 kein russisches Gas mehr durch die Ukraine kommt, wie viel müsste dann durch die österreichischen Leitungen in unsere Nachbarländer fließen, die ebenfalls betroffen wären von so einem Ausfall? Und wo könnte alternatives Gas herkommen? Zweiter wichtiger Punkt. Was waren da unsere Annahmen? Unsere Annahmen für Deutschland und Italien waren, dass sie von einem Ausfall des Ukraine-Transits, was den Import betrifft, nicht mehr betroffen werden. Wir haben schon gehört, da fließt aktuell kein russisches Pipeline-Gas. LNG ist wieder was anderes. Pipeline-Gas in diese Länder. Das heißt, Österreich würde aus Deutschland und Italien Gas importieren. Nach wie vor trotzdem auch sind Import- und Exportströme von Deutschland und Italien geprägt über die Speicherbewegungen. Der Leo hat das zuerst schon kurz erklärt. Also es ist nicht so, dass aus Österreich kein Gas mehr nach Italien und Deutschland abfließen würde. Aber im Endeffekt ist es dann ein Nullsummenspiel, je nachdem, welche Basisdaten im Szenario hinterlegt sind. Slowenien ist ein wichtiger Punkt. Slowenien hat circa einen Jahresgasverbrauch von 10 Terawattstunden und hat bisher sehr viel russisches Gas bezogen, im Ausmaß von circa 6 bis 7 Terawattstunden, die da jährlich über Österreich nach Slowenien geflossen sind. Slowenien hat aber auch andere Möglichkeiten aktuell, sich mit Gas zu versorgen, hat einen Vertrag beispielsweise abgeschlossen mit einem algerischen Gasunternehmen für den Import von 3 Terawattstunden pro Jahr. Ab 2023 war dieser Vertrag gültig. Und das ist eine wichtige Option, die Slowenien hat, auch für den Fall, dass dann russisches Gas ausfällt. Slowenien kann auch über Kroatien alternatives Gas importieren. Da ist das LNG-Terminal Krk von wesentlicher Bedeutung und auch über Italien noch versorgt werden. Wir gehen trotzdem davon aus, dass im Fall des Ausfalls des Ukraine-Transits 7 Terawattstunden pro Jahr nach Slowenien abfließt, was halt dann kein russisches Gas mehr ist, sondern nicht russisches Gas, das über andere Wege nach Österreich und dann weiter nach Slowenien kommt. Ungarn ist ein interessantes Land in dieser Hinsicht, weil es als eines der wenigen Länder eigentlich sagt, dass sie nach wie vor und gerne russisches Gas beziehen, waren auch die einzigen, die dann während der Krise ihre vertraglichen Mengen mit der Gazprom noch ausgeweitet haben. Und zwar in diese Richtung, das ist auch was, das sich verändert hat in Ungarn, dass sie versuchen, den Ukraine-Transit zu umgehen. Heute fließt kaum mehr Gas aus Österreich nach Ungarn. Seit Herbst 2023 sieht man gar keine Abflüsse mehr in Richtung Ungarn. Und Ungarn sagt auch ganz offensiv, dass sie von einem Ausfall des Ukraine-Transits eigentlich nicht betroffen wären, weil sie die Mengen über Süden kompensieren können. Auch mit russischen Mengen, die via Balkan, Bulgarien, Serbien nach Ungarn über die ursprünglich gespeist aus der Turkstream Pipeline kommen. Das heißt, sag ich mal, wenn man auf der sehr optimistischen Seite unterwegs ist, würde man annehmen, auch dieser Kommunikation folgend, dass im Krisenfall kein Gas mehr nach Ungarn fließen würde. Wir gehen da doch den sichereren Weg und sagen, dass dennoch 15 Terawattstunden aus Österreich nach Ungarn abfließen würden. Dann bleibt noch die Slowakei. Die Slowakei, die ähnlich wie Österreich aktuell noch sehr viel russisches Gas bezieht, hauptsächlich über den Ukraine-Transit natürlich, obwohl wir jetzt schon feststellen können, dass auch die Slowakei Mengen über Ungarn geliefert bekommt. Was,
über diese Südroute.
Was dann wahrscheinlich auch aus dieser Südroute gespeist ist. Ja, die Slowakei hat auch Diversifizierungsmaßnahmen umgesetzt und hat mit BP, Exxon, Shell, Eni, RWE Verträge abgeschlossen, die das Gasbeschaffungsportfolio ein bisschen diversifizieren. Auch Ungarn übrigens hat diversifiziert, hat eine bezieht jetzt auch Gas über Krk, über Kroatien und hat noch andere Verträge abgeschlossen, aber auch die Slowakei. Aktuell bekommen wir natürlich via Slowakei unsere Hauptquelle über Baumgarten, das russische Gas, aber es fließt auch schon Gas in Richtung Slowakei ab aus Österreich, hauptsächlich auch wieder dominiert über Speicherbewegungen. Das sind im Mittel der letzten Jahre waren das 13 TWh-Terawattstunden Gas, die aus Österreich in die Slowakei abgeflossen sind. Und wir nehmen an, dass für den Fall des Ausfalls des Ukraine-Transits diese Mengen deutlich mehr werden. Deutlich mehr werden heißt um 20 Terawattstunden mehr. Das heißt, dass im Krisenfall 33 Terawattstunden pro Jahr aus Österreich in die Slowakei abfließen. Wieder nicht russisches Gas, sondern Gas, das aus anderen Ländern, dann hauptsächlich Deutschland und Italien, durch Österreich durch in die Slowakei fließt. 33 Terawattstunden wird dann im Endeffekt ca. 60% des Gasverbrauchs der Slowakei entsprechen. Also ein Großteil des Gasverbrauchs der Slowakei wird dann durch Österreich gehen, obwohl die Slowakei noch sehr viele andere Möglichkeiten hätte, sich mit Gas zu versorgen. Ungarn habe ich schon erwähnt. Ungarn, aber auch die Verbindung mit Tschechien ist eine sehr, sehr starke. Da gibt es eine große Pipeline zwischen Tschechien und der Slowakei, die aktuell noch nicht voll ausgeschöpft werden kann, weil es im vorgelagerten Netz in Deutschland Restriktionen gibt. Aber es gibt seit 2022 beispielsweise auch eine Anbindung mit dem LNG-Terminal in Polen. Also die Verbindung Polen-Slowakei ist auch eine mächtige, mit der der gesamte Jahresbedarf gedeckt werden könnte. Wie gesagt, wir gehen da auch jetzt wieder konservativere Annahme davon aus, dass ein Großteil des slowakischen Gasverbrauchs dann nicht über diese Länder, sondern über Österreich fließen würde.
Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, wir sprechen ja, wenn wir uns Österreich anschauen, auch immer vom sogenannten Marktgebiet Ost. Kannst du das vielleicht
genau,
kurz erklären?
Genau, es gibt in Österreich 3 Gasmarktgebiete. Die kleineren ist der das Marktgebiet Vorarlberg und das Marktgebiet Tirol, die beide zusammen circa einen Jahresgasverbrauch von 6 Terawattstunden haben. Und das größere, das Marktgebiet Ost, wo die Gaskraftwerke, die Industrien, auch viele Einfamilienhäuser und die Ballungszentren mit Fernwärme sind, die natürlich auch um einiges mehr an Gas verbrauchen. Da reden wir von, ja, in der Vergangenheit hatten wir sogar schon 89 Terawattstunden Gasverbrauch hier gesehen. Letztes Jahr waren es 69 Terawattstunden Gasverbrauch im Marktgebiet Ost. Und wenn wir über den Ausfall des Ukraine-Transits sprechen, dann ist halt auch das Marktgebiet Ost das Relevante, weil Baumgarten, die Grenze zwischen Slowakei und Österreich, das russische Gas auch hier im Marktgebiet Ost ankommt und die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg schon heute zu 100% aus Deutschland versorgt werden.
Mhm. Das heißt, die wären eigentlich gar nicht betroffen.
Die wären nicht mittelbar betroffen,
ja.
Nein.
Mhm. Ja. Eine Ergänzung noch zu den Import- und Exportkapazitäten zu unseren Nachbarländern. Die Kapazitäten in Italien sind ja erst kürzlich erweitert worden. Leo, was bedeutet das genau? Wie viel Terawattstunden kann da jetzt mehr Gas fließen?
Mhm. Genau, also es ist eigentlich für Österreich eine relativ positive Nachricht und hat auch in unseren Szenarien dann einen Widerhall gefunden, nämlich dass die Importkapazitäten aus Italien doch deutlich erhöht wurden, also werden im Oktober. Das ist deswegen so, also wir haben gehört, die Transite liefen früher von Österreich nach Italien. Das heißt, hier gab es relativ große Pipelines, große Kapazitäten, Gas nach Italien zu bringen. Diese Pipelines kann man grundsätzlich quasi umdrehen. Man nennt es dann Reverse-Flow-Betrieb. Aber es ist nicht immer so, dass dieselbe Menge an Gas im Reverse-Flow transportiert werden kann, wie in die ursprünglich vorgesehene Richtung. Das war hier jetzt auch so. Also grundsätzlich sind die Importkapazitäten aus Italien doch geringer als unsere Exportkapazitäten. Aber zusätzlich war es noch so, dass in Italien weniger Gas zur Grenze gebracht werden konnte, als eigentlich in Österreich übernommen werden kann. Das heißt, hier gab es Restriktionen im vorgelagerten italienischen Netz und die wurden jetzt, also das Netz wurde ausgebaut, verbessert, verstärkt und deswegen ist es jetzt möglich, statt früher 8 GWh pro Stunde 11 GWh pro Stunde zu importieren. Ab 1.10. sollte das schlagend werden. Und das bedeutet für Österreich, dass eigentlich eine Menge von um die 25 Terawattstunden mehr pro Jahr aus Italien importiert werden könnte, kann.
Wieso 1. Oktober?
1. Oktober ist der Beginn des Gasjahres. Genau. Das ist ein etwas abweichendes Jahr vom Kalenderjahr. Und das ist auch deswegen wichtig, weil für diese Zeiträume jetzt auch die Transportkapazitäten versteigert werden. Das heißt, jetzt Anfang Juli gab es da jetzt eine Versteigerung von Jahresprodukten. Das heißt, man kann sich die Kapazitäten sichern in einer Auktion immer für ein gewisses Jahr. Gibt aber auch noch kurzfristigere Produkte, die dann versteigert werden. Ist auf einer digitalen Plattform, die nennt sich Prisma, ist für Unternehmen eigentlich diskriminierungsfrei zugänglich. Das heißt, jedes Unternehmen, auch in Österreich, Gasversorger können sich dort Kapazitäten buchen. Und wir haben eben jetzt Anfang Juli die ersten Ergebnisse gesehen, die ganz interessant sind. Man hat grundsätzlich gesehen, dass relativ viel aus Deutschland gebucht wurde nach Österreich. Muss man aber dazu sagen, alles, was jetzt nicht gekauft werden kann, sind europäische Regelungen. Das kann in Folge auch in kurzfristigeren Zeiträumen gebucht und genutzt werden von Unternehmen.
Mhm. Gehen wir noch eine Spur weiter zu unseren Annahmen. Von wie viel Eigenproduktion und Verbrauch seid ihr in den Szenarien ausgegangen?
Mhm. Vielleicht würde ich gerne noch ergänzen, weil das relevante Faktor ist auch die Import- und Exportkapazitäten. Also Exporte haben wir jetzt schon gesagt, Importe, bist du kurz darauf eingegangen, wie viel da die technische Kapazität ist. Bei der technischen Kapazität muss man wieder schauen, sind das nicht konkurrierende Importkapazitäten, gibt es da unterbrechbare Kapazitäten, relevant ist die Firm Capacity, das ist auch im Modell dann so abgebildet. Hauptsächlich haben wir das gespielt über den Import via Oberkappel, also aus Deutschland kommend, und wir nehmen an, dass 90% dieser Importkapazitäten genutzt würden, ab dem Fall, wo das russische Gas wegfällt. Das Gleiche betrifft auch diese Importkapazitäten aus Italien. Da haben wir 90% auch eingesetzt, 90% Ausnutzung der Kapazität. Wieso nicht 100%? Ja, also auch wieder ein Sicherheitspolster. Und natürlich gibt es auch Wartungsintervalle, Stillstände sowieso auch tageweise, dann meistens im Sommer, wo der Gasverbrauch niedrig ist, werden diese Wartungen an den Pipelines durchgeführt und die sorgen dafür, dass dann weniger oder kein Gas fließen kann. Grundsätzlich denkbar wäre auch, dass man in Krisenfall nach wie vor Gas aus der Slowakei importiert, dass dann kein russisches Gas wäre, außer es kommt über die Türkstream, sondern anderes Gas, das beispielsweise dort den Weg Deutschland, Tschechien, Slowakei und dann Österreich nimmt. Denkbar ist es. Für das Szenario haben wir es aktuell nicht berücksichtigt. Das wäre noch quasi ein Sicherheitspolster. Ja, aber du hast gefragt, Eigenproduktion und Verbrauch.
Genau.
Eigenproduktion sind wir relativ emotionslos von rund die 6 Terawattstunden ausgegangen. Das ist circa das Niveau, das wir in den letzten Jahren gehabt haben. Es war auch schon mal deutlich höher. Also es war schon mal das Doppelte vor einiger Zeit. Also auch da wäre eine Stabilisierung dieser Mengen durchaus begrüßenswert, auch wenn es natürlich die zukunftsfähigere Option, grünes Gas attraktiver wäre, also Biomethan, Wasserstoff, die ja auch dann hier Gasverbrauch reduzierend wirken können. Und Annahmen zum Jahresgasverbrauch, wir haben es gehört, wir liegen year to date knapp ein Viertel unter dem Durchschnitt der letzten Jahre, wenn man jetzt annimmt, dass für den Rest des Jahres 2024 der Verbrauch so weitergeht mit dieser 23% Reduktion, dann kommen wir auf 70 Terawattstunden Jahresgasverbrauch. Wenn wir annehmen, dass für den Rest des Jahres die maximal beobachteten Gasverbräuche schlagend werden, dann kommen wir auf 83 TWH. Also 70 bis 83, das ist so der Erwartungswert, den wir haben für das heurige Jahr noch. Unabhängig davon, für das Szenario haben wir 3 Variationen vorgesehen. 3 Variationen an Verbrauch. Das eine ist der normale Gasverbrauch, das ist der Durchschnitt aus 22 und 23. Das sind jetzt nicht 70 TWH, sondern 80 TWH. Also 80 TWH der Normalgasverbrauch. Das zweite Eskalationsniveau quasi 85 Terawattstunden wäre ein kalter Winter und ein sehr kalter Winter wäre 89 Terawattstunden. Also schon deutlich, deutlich über dem, was wir eigentlich erwarten können, was wir auch sehen aktuell für 2024, was realistisch wäre. Also das ist schon ein sehr konservativer Ansatz, die 89 Terawattstunden.
Weil es unrealistisch ist, dass wir zum Beispiel 2024 überhaupt auf den Wert
absolut
kommen würden.
Ja. 89 Terawattstunden heißt dann auch, dass, weil das Szenario 2 Jahre rechnet, dass in beiden dieser Jahre die 89 TWH angesetzt werden. Also nochmal ein Erschwernis quasi. Ja, also das sind die Annahmen Eigenproduktion und Jahresgasverbrauch.
Und ist da auch die Speicherbewirtschaftung abgebildet? Wir haben es ja vorher schon gehört, dass eben sehr viel Gas bei uns ja auch gespeichert wird und dann je nach Bedarf auch wieder exportiert wird. Wie ist das in den Szenarien abgebildet?
Genau, also grundsätzlich ist auch die Speicherbewirtschaftung wird im Szenario simuliert. Das heißt, wir haben hier Exporte, Importe zur Speicherbewirtschaftung, aber auch österreichische Unternehmen, die einspeichern. Wir gehen mit einem Startwert für die Speicher in die Berechnung. Den haben wir auch derzeit etwas konservativ mit ein paar Terawattstunden unterm tatsächlichen Wert angesetzt. Das heißt, auch um hier einen gewissen Sicherheitspuffer zu haben. Wir liegen aber jetzt, glaube ich, Stand jetzt mit 83 TWH oder zwischen 83 und 84 TWH in den Speichern relativ gut.
Aktuell, genau.
Aktuell,
Stand,
genau.
Anfang Juli.
Ja. Ich glaube, das Speicherziel auf europäischer Ebene ist 90%.
Richtig.
Davon gehen wir auch aus, dass das zu erreichen ist bis November. In den Speichern selber muss man unterscheiden, gibt es etwa 50-60% der Menge sind österreichischen Unternehmen bzw. der strategischen Reserve zuzuordnen. Der Rest ist einerseits eben sind diese Mengen der deutschen und italienischen Unternehmen, aber auch sehr, sehr große Teile davon sind internationale Händler, die das einfach nutzen, um ihren Handel in Europa durchzuführen und die das dann auch gegebenenfalls in Österreich verkaufen können.
Na gut, dann schauen wir uns die Ergebnisse an.
Ja.
Jetzt haben wir eine sehr, sehr, sehr lange Einleitungsschleife gezogen. Fangen wir mit dem ersten an. Das erste Szenario beschreibt ein Weiterführen des Status quo. Wie schauen da die kommenden 2 Jahre aus, immer in den Annahmen, die ihr getroffen habt, also in diesen 3 Abstufungen?
Ja. Genau. Also eine sehr lange Einleitung, ja, aber extrem wesentlich, weil, also wie heißt das geflügelte Wort, garbage in, garbage out, wenn man keine belastbaren Annahmen hat oder da nicht transparent ist oder das nicht gut erklären kann, wie man zu den Annahmen kommt, dann beeinträchtigt das halt auch die Ergebnisse der Modellierung, ja. Genau, das ist unser quasi Baseline-Szenario, ein weiterführendes Status quo. Wir starten mit den 73 Terawattstunden Speicherstand mit Mai 2024, das Monat, wo die Modellierung startet. Wir speichern ein bis 1. November, um auf die über 90%, konkret sind es ja 94% zu kommen. Dann ist wieder der Winter, es wird ausgespeichert, wir kommen mit 64% aus dem Winter, speichern wieder ein, kommen auf die über 90% und speichern wieder aus. Das ist so quasi die Baseline, von der wir ausgehen. Also der Normalfall, und für diesen Normalfall, den wir modellieren, nehmen wir dann gewisse Mengen weg und wir schauen, was passiert. Und dann setzen wir Gegenmaßnahmen und schauen wieder, was passiert. Und so bekommen wir mit den Szenarien ein Gefühl für die Auswirkungen unterschiedlichster Entwicklungen. Ja, also für den normalen Verbrauch 80 TWH pro Jahr gewesen, für die Eskalationsszenarien mit den höheren Verbräuchen, also 85 Terawattstunden, 89 Terawattstunden pro Jahr, schaut's ähnlicher aus, ein bisschen gedämpfter, weil wir natürlich auch drauf und dran sind, diese Speicherziele zu erreichen. Aber das Wesentliche ist dann, was passiert, wenn was passiert.
Und was passiert, wenn was passiert? Also angenommen, ab 1. Jänner 25, also in eigentlich genau 6 Monaten, fließt kein russisches Gas mehr durch die Ukraine zu uns nach Österreich. Was bedeutet das für uns? Angenommen, wir haben einen normalen Verbrauch und dann in weiterer Folge mit einem kalten oder 2 sehr kalten Wintern.
Genau. Also wir starten einmal mit dem 80 Terawattstunden Szenario und es schaut erstaunlich ähnlich aus wie das weiterführende Status Quo-Szenarios, rein mengenmäßig, wenn man jetzt all diese Annahmen, die wir zuerst erklärt haben, zur Anwendung bringt, dann kommen wir auf ein ähnliches Bild. Wir können unsere Speicher befüllen bis im heurigen Jahr ist es sowieso ident natürlich, weil der Ausfall ja erst ab Jänner 2025 zum Tragen kommt. Aber ab dann kicken die 90% Importkapazitäten via Deutschland und Italien rein. Ja, ab dann wird auch mehr exportiert, haben wir gesagt, also 20 Terawattstunden mehr in die Slowakei und in die restlichen Länder wie gehabt, allerdings nicht russische Abflüsse. Wir gehen davon aus, dass in diesem Szenario die Kapazitätserweiterung Arnoldstein abrufbar ist ab November, was dann im Endeffekt dazu führen würde, dass sie ab Jänner genutzt würde, ja, mit diesen 90% insgesamt. Und wir würden in diesem Szenario gut durchkommen und würden kaum einen Unterschied zum Status quo feststellen. Gleiches übrigens dann auch in dem Szenario, wo nicht 80 TWH pro Jahr verbraucht werden, sondern 85 und sogar 89 TWH pro Jahr. Also selbst in diesem sehr, sehr kalten Szenarien zeigen die Modelle, dass wir zwar Schwierigkeiten hätten, dieses Speicherziel der 90% zu erreichen, im November 2025, rein vom Modell her, ja, es gibt dann natürlich sowieso Marktdynamiken, die zum Tragen kommen, die dann wieder Einfluss darauf haben, dass diese Zahlen in der Realität anders ausschauen, ja. Aber wir haben ja nicht das Ziel, die Realität eins zu eins vorauszusagen, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, wenn was passiert. Ja, aber selbst in diesen Fällen kommen wir dann im Mai 2026 mit 50% Speicherstand aus dem Winter. Das hat natürlich mit diesen starken Importkapazitäten auch zu tun, die es schon gibt, die auch noch ausgebaut werden. Also die Diskussionen um den WAC-Loop und die zwei Erweiterungsstufen, die haben wir ja schon reichlich geführt in Österreich. Und das ist auch gut, dass diese Importkapazitäten ausgeweitet werden, weil sie noch mehr Sicherheitspolster schaffen, weil sie auch preisdämpfend wirken natürlich. Das kannst du nachher noch erklären, Leo, die Auswirkungen der Transportkapazitäten auf die Preise. Aber alles in allem eine Ausgangslage, die uns sagen lässt, es schaut heute viel besser aus als noch vor 2 Jahren und wir können viel optimistischer auch einer drohenden Lieferkürzung, eines Ausfalls des Ukraine-Transits entgegentreten und haben die Optionen, um das zu verdauen.
Das sind ja prinzipiell gute Neuigkeiten oder gute Ergebnisse. Jetzt haben wir uns aber eben angeschaut, mehr oder weniger dieses erwartbare oder bis zum gewissen Grad planbare Szenario mit dem 1. Jänner. Aber ihr habt das ja am Anfang schon erwähnt, es kann ja in einem Kriegsgebiet jederzeit sein, dass Pipelines beschädigt werden oder aus anderen Gründen die Flüsse von einer Sekunde auf die andere eigentlich gestoppt werden. Haben wir dann ein ähnliches Ergebnis, auch wenn wir einen sehr abrupten Ausfall haben? Wie schauen denn da die Szenarien aus?
Genau, also auch das haben wir uns angeschaut, den Ausfall ab Juli 2024 mit denselben Annahmen, also erhöhte Abflüsse in die Slowakei, gleiche Abflüsse nach Italien, Deutschland, Slowenien, Ungarn wie gehabt, die Kapazitätserweiterung Italien ab Oktober 2024 ist dann nutzbar. Etwas, das uns in der Zeit zwischen Ausfall, also Juli 2024 bis Oktober, dann noch nichts bringt, was auch dazu führen würde, dass die Speicherbefüllung schwieriger wird, dann noch über den Sommer hinweg, obwohl wir aufgrund des hohen Ausgangsniveaus, mit dem wir starten können, nämlich den 73 TWH, den 76% umgerechnet circa, also in dem Dreh kommen wir trotzdem noch auf die 90%, aber es ist schon schwieriger, weil die Kapazitäten erst ab Oktober abrufbar sind, diese zusätzlichen aus Italien. Aber nichtsdestotrotz, diese Importkapazitäten reichen aus, wie das Szenario zeigt, um diesen früheren Ausfall auch zu kompensieren. Und wir sehen ein ähnliches Bild, das wir gesehen haben beim Ausfall ab 01.01.2025, weil diese erhöhten Importkapazitäten den Wegfall gut kompensieren können.
Und bedeuten diese Ergebnisse jetzt eigentlich, wir können uns mehr oder weniger zurücklehnen und im Endeffekt einfach schauen, was kommt? Oder gibt es jetzt schon auch noch konkrete Maßnahmen, die getroffen werden könnten, um die Risiken doch noch eine Spur mehr abfedern oder abzufedern?
Bevor du auf das eingehst, würde ich vielleicht noch gerne einen Fall skizzieren, den wir schon auch gesehen haben. Wir sind natürlich nicht in jedem Szenario davon ausgegangen, dass die Importkapazitäten so verfügbar sind, wie sie verfügbar sind. Also wenn man zum Beispiel auf diese Kapazitätserweiterung ab Oktober 2024 nicht zurückgreifen kann, schaut die Situation beim Ausfall ab Juli 2024 schwieriger aus, deutlich schwieriger. Also dann kämen wir bis 1. November auch nicht auf die 90%, sondern würden 85% schaffen, weil uns, sage ich mal, ein Monat der erweiterten Kapazität fehlt. Das hätte auch zur Folge, dass der Speicherstand nach einem sehr kalten Winter, also beim kalten und normalen Verbrauch schaut es eh besser aus, aber wenn man annimmt, dass zweimal ein sehr kalter Verbrauch ist, 89 TWH, haben wir doch einen deutlich geringeren Speicherstand nach dem Winter, der sich um die 40% bewegt. Und dann hätten wir schon auch Schwierigkeiten, die Speicher wieder adäquat zu befüllen. Das heißt, wir schleppen dann dieses Defizit auch mit, was dafür sorgen könnte, Szenario, ja, dass wir im Frühling 2026, also nach den zwei Wintern, nach den zwei sehr, sehr kalten Wintern mit 89 TWh Gasverbrauch, die strategische Gasreserve anknabbern müssten. Das Szenario sieht da ein Fallen des Speicherstands auf 15%. 15% liegt unter diesen 20 TWh strategische Gasreserve. Das heißt, 5 TWh aus der strategischen Gasreserve müssten dann über quasi die Energielenkung auch freigegeben werden. Freigegeben werden zu einem Preis, der auch eine entsprechende Höhe hat. Nämlich, es ist festgelegt im Gesetz, dass entweder, je nachdem, was gerade höher ist, zum Zeitpunkt der Freigabe der strategischen Gasreserve der Marktpreis ausschlaggebend ist oder der Anschaffungspreis. Der Anschaffungspreis war bei irgendwas 200 Euro pro MWh.
Um die 200 Euro pro MWh im Durchschnitt
jetzt, ja. Das heißt, also wir, und da kommt wieder die Marktdynamik ins Spiel. Ja, diese Szenarien sind statisch, schauen sich Mengen an, aber für den Fall, wenn der Preis tatsächlich in diese Höhe schnellt, ist nicht erwartbar, dass man 89 TWh Gasverbrauch pro Jahr haben, sondern da gibt's vorher wieder Umschichtungen im Verbrauch, ein Rückfahren von Produktionskapazitäten beispielsweise oder ein Import von gewissen Dingen, die man halt sonst mit Gas in Österreich produziert hätten oder Lagerabbau. Also da gibt's vorher noch andere Mechanismen auch, die zum Tragen kommen würden, die dann in letzter Konsequenz wahrscheinlich verhindern auch, dass die strategische Gasreserve aufgelöst würde. Aber es ist gut, dass es sie noch gibt, weil es eben Szenarien gibt, die auch vorsehen, dass man sie nutzen müsste. Und sie ist ja gerade auch durch den Bundesrat gegangen, die Verlängerung der strategischen Gasreserve. Also eine gute Sache auf jeden Fall, dass man diese Verlängerung jetzt durchgebracht hat.
Ja, ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Natürlich diese Präventionsmaßnahmen, also diese Extremszenarien zeigen ja auch, dass es solche Präventionsmaßnahmen durchaus braucht und dass die auch gut sind und wichtig sind. Es gibt halt da ein gewisses, ich nenne es jetzt mal Präventionsparadoxon. Das heißt, solange dieses Szenario auch nicht schlagend wird, solange sind diese Maßnahmen ja auch oder müssen eigentlich gar nicht greifen. Das heißt, wir sehen sie ja jetzt noch gar nicht. Aber auch natürlich in unseren Szenarien gibt es dann noch einige Mechanismen, die da im Nachhinein durchaus noch aktiv werden können. Ganz vorne natürlich auch der Markt und der Preis, der da eine gewisse Lenkungsfunktion hat.
Mhm. Der auch eine Lenkungsfunktion dafür hat, von wo Gas kommt und wohin es fließt. Also das ist auch ganz, ganz wesentlich dafür, wie sich Gas dann über Europa verteilt.
Zum Preis komme ich gleich noch. Davor nur noch eine Frage. Ich meine, es gibt ja immer noch weitere Eskalationsstufen, die man sich ausdenken kann. Ihr habt jetzt mal skizziert, was eure Annahmen waren. Man könnte ja jetzt auch davon ausgehen, dass zum Beispiel auch Turkstream in irgendeiner Form beschädigt ist oder nicht mehr funktionsfähig ist. Es könnten auch Pipelines in Norwegen nicht mehr funktionieren oder nicht mehr verlässlich sein. Diese ganzen denkbaren oder vielleicht unwahrscheinlichen, aber doch auch möglichen Szenarien habt ihr jetzt nicht berücksichtigt.
Genau, in diesen konkreten Rechnungen haben wir die nicht berücksichtigt, weil es doch darum gegangen ist, welche Szenarien unmittelbare Auswirkungen auf Österreich haben und welche auch in nächster Zeit wahrscheinlich erscheinen, sage ich mal so. Es gibt natürlich unzählige Szenarien, die zu Problemen führen könnten am Gasmarkt und da vor allem wahrscheinlich am gesamteuropäischen Gasmarkt. Das heißt, in solchen Fällen, ich denke jetzt an die Infrastruktur in Norwegen zum Beispiel, wäre auch Gesamteuropa betroffen und ich glaube, da wären auch gemeinsame Maßnahmen auf europäischer Ebene notwendig, um das zu bewältigen und durch viel drastischere Maßnahmen, als hier jetzt überhaupt vorgesehen werden.
Wenn beispielsweise die Pipeline-Verbindung zwischen Norwegen und Kontinentaleuropa nicht mehr funktioniert.
Ja. Gut. Dann würde ich jetzt gern zum Schluss noch ein Thema ansprechen, das wir bis jetzt ausgespart haben, das aber sicher viele interessiert, die uns zuhören, nämlich was bedeuten diese Szenarien für unsere Preise? Also was passiert, wenn russisches Gas ausfällt, wird dann unser Gas teurer?
Klar, ist eine sehr relevante Frage. Man muss, glaube ich, mal unterscheiden, von welchen Preisen wir hier reden. Also direkt betroffen sind wahrscheinlich die Großhandelspreise, das heißt die Preise, auf Basis von denen Unternehmen eigentlich bilateral über die Börse miteinander handeln. Und diese Preise haben, wir haben es auch gehört, eine Lenkungsfunktion am Gasmarkt. Das heißt, Was wir tun, ist ja in den Szenarien gewisse Grenzen und einen Rahmen zu setzen, innerhalb dessen diese Ergebnisse möglich sind. Wo, das sind einerseits technische Kapazitäten, das sind gewisse Parameter wie die Verbräuche, wo aber Gas dann in der Realität importiert, exportiert wird, das wird vor allem über den Markt gesteuert und da über die Preise in den unterschiedlichen Ländern, in den Gashubs, wie man das auch nennt. Da ist es so, dass eigentlich heutzutage und solange die technischen Kapazitäten ausreichen, um diese Mengen nach Österreich zum Beispiel zu bringen, auch die Preise zwischen Deutschland und Österreich oder Italien und Österreich über diese Mechanismen gekoppelt sind. Das heißt, der Preis in Österreich kann regional ansteigen, um eben zusätzliches Gas nach Österreich zu bringen. Er wird aber nie in solche Höhen steigen, wie wir sie zum Beispiel 2022 gesehen haben, solange er mit dem deutschen Markt oder dem italienischen Markt gekoppelt bleibt. Das heißt, solange die technischen Kapazitäten der Pipelines nicht vollkommen ausgelastet sind. Wenn das passiert, dann kommt es zu einer Entkoppelung. Das heißt, der österreichische Preis wird vielleicht stark in die Höhe schießen und quasi nicht mehr abhängig sein vom deutschen Preis oder von den anderen Märkten. Dieses Szenario sehen wir so nicht, weil sich grundsätzlich der Verbrauch und die Mengen, die wir brauchen für Speicher und so weiter, innerhalb des Rahmens der technischen Kapazitäten so weit ausgeht. Also es gibt sogar so diesen Puffer über Tschechien, die Slowakei. Das heißt, es gibt nur zusätzliche Routen, wo man Gas von Deutschland nach Österreich bringen kann. Und solange das möglich ist und diese Kapazitäten den Händlern zur Verfügung stehen, wird das auch über den Markt gelenkt. Heißt natürlich nicht, dass die Preise in Österreich nicht steigen werden. Es ist schon davon auszugehen, und zwar kurzfristig, aber doch, dass es einen gewissen Anstieg gibt, wenn einfach ein Teil des Angebots in Österreich wegfällt. Also dieses Gas muss man woanders besorgen, beanreizen. Das heißt, es hat auch einen gewissen Preis. Wir gehen davon aus, dass diese Preissteigerungen eher kurzfristig bleiben und sich in den Bereichen von 3 bis 10 Euro die Megawattstunde abspielen. Da gibt es auch externe Analysen dazu, die wir regelmäßig bewerten. Die sprechen so von dieser Größenordnung, wenn eben der ukrainische Gastransit wegfällt. Positiv in diesem Zusammenhang ist, dass die deutsche Gasspeicherumlage wegfällt mit 1.1.25, also wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo man es braucht sozusagen. Das heißt, diese Umlage führt derzeit noch dazu, dass Importe aus Deutschland um 2,50 Euro die Megawattstunde teurer sind. Das heißt, hier wird quasi eine Abgabe eingehoben pro Megawattstunde, die dafür genutzt wurde, die deutsche Speicherbefüllung zu finanzieren. Ist europarechtlich kritisch und deswegen glaube ich auch, dass Deutschland da jetzt den Schritt zurückgeht und die wegnimmt. Ich glaube, ein Kommentar noch dazu. In unseren Szenarien ist natürlich immer im Hintergrund diese kommerzielle Seite und das ist auch für uns bei der E-Control wichtig, diese Verträge und Geschäfte im Hintergrund in einer gewissen Weise zu kennen. Und wir bekommen da auch Daten vom Großhandelsmarkt. Das heißt, wir können die Lage da auch einigermaßen einschätzen, wie gehandelt wird, wo es langfristige Verträge gibt, wie die Transportkapazitäten gehandelt werden. Und das wird auch bei uns regelmäßig eigentlich analysiert.
Das heißt, zusammengefasst, was jetzt die Preise betrifft, es könnte durchaus kurzfristig zu Preissteigerungen kommen, aber ihr seht jetzt keine komplette Entkopplung vom restlichen europäischen Markt.
Richtig, wir sehen einerseits, dass die Preissteigerungen eher kurzfristig sind. Das heißt, es dauert dann vielleicht nach einer psychologischen Preisspitze sozusagen eine Zeit lang, bis sich das wieder abflacht. Aber langfristig sehen wir, dass sich der österreichische Markt eigentlich wieder dem deutschen Markt annähern wird oder auch dem italienischen. Das heißt, der wird sich da irgendwo dazwischen befinden. Das zweite ist die Frage, ob nicht ein gewisser Teil dieser Preissteigerungen heute bereits in den Preisen eingepreist ist. Weil natürlich die Unternehmen jetzt schon wissen, dass da ein gewisses Risiko besteht. Die können sich schon absichern für die Zukunft. Man kann ja Gasgeschäfte über die nächsten Jahre hinweg schon tätigen. Und das führt natürlich auch dazu, dass am Markt jetzt schon ein gewisses höheres Preisniveau da ist, und zwar am europäischen Markt, das einen gewissen Teil der späteren Preissprünge vorwegnimmt. Deswegen ist es auch so wichtig, da Informationen in den Markt zu bringen und alle Vorgänge so transparent wie möglich zu gestalten, damit eben diese Unternehmen auch darauf reagieren können.
Weil die Nervosität ist schon noch da. Und es gibt auch schon Analysen, die gezeigt haben, dass auch das spekulative Element im Gasgroßhandel schon relativ groß ist, dass Investmentfonds tatsächlich diese Volatilitäten ausnutzen, um Profite zu generieren. Ja.
Also das ist im gesamten europäischen Markt haben auch Banken und Investmentfonds, also Finanzakteure, relativ hohe Positionen. Und das sieht man auch, also dass bei bestimmten News doch Preissprünge dann zustande kommen, die dann aber auch relativ schnell wieder zurückgehen. Das heißt,
ohne dass sich fundamental etwas ändert,
was aber auch zum Beispiel durch Algorithmen im Handel ausgelöst werden kann.
Okay, dann haben wir das Thema Preise mal abgehandelt. So die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also die Lage in Europa und in Österreich hat sich mal in den letzten Jahren sehr drastisch verändert, was Gaslieferungen aus Russland betrifft. Das ist mal ein Ergebnis. Helft's mal, was sind noch die weiteren zwei, drei wichtigsten zusammenfassenden Erkenntnisse aus euren Szenarien?
Also die Szenarien zeigen, dass Österreich heute besser dasteht als noch vor 2 Jahren, ja. Infrastruktur und die Gasmengen, also die Leitungen und auch die Gasmengen, um den Ausfall zu verdauen, wären da. Es ist noch nicht komplette Entspannung angesagt, nein. Deshalb ist es wichtig, dass es die strategische Gasreserve gibt. Es ist wichtig, dass auch nach wie vor gemonitort wird, was sich in Österreich, in den Nachbarländern und auch rund um Gazprom und diese Verträge tut. Es ist auch wichtig, dass Leitungskapazitäten noch ausgebaut werden. Es wäre auch wichtig, dass inländische Produktion ausgebaut wird. Da vor allem halt das erneuerbare Gas, auch ein wichtiger Punkt zur mehr Resilienz und Diversifizierung. Allerdings kann man auch feststellen, dass ohne Infrastrukturausbau, also die LNG-Terminals und die Leitungskapazitäten und auch die Diversifizierungsmaßnahmen in unseren Nachbarländern, der Ausblick nicht so positiv wäre. Also davon hat sich Österreich auch sehr stark profitiert in dieser Situation und das übersieht man auch öfters mal, wenn es darum geht, ja, vielleicht der Zweifel zu sehen, ob das alles schaffbar ist. Ja.
Und da muss man dazu sagen, das geht auch weiter. Also zum Beispiel in Deutschland werden gewisse Restriktionen im innerdeutschen Netz angegangen. Das heißt, da wird auch daran gearbeitet, dass die Transite durch Deutschland besser möglich sind, nach Tschechien, nach Österreich. Und ich glaube, es zeigt auch, dass der Ausstieg aus Gas doch weiterhin ein wichtiges Ziel ist und auch vor allem in der Stromerzeugung der Ausbau der Erneuerbaren und diesbezüglich natürlich die Unabhängigkeit, sei es jetzt Russland, aber auch von allen anderen ähnlichen Ländern, die Gas liefern, doch wichtig ist.
Ich meine, man sieht das ja auch an den, sagen wir mal, den Plänen der Industrie. Dieses Beispiel der industriellen Vereinigung Steiermark, die gemeinsam mit der Energiesteiermark diese Roadmap auch für 2030 entwickelt haben, wo sie davon ausgehen, dass sich der Gasverbrauch in diesen Unternehmen halbieren wird, ja. Wesentlicher Faktor für die Gasversorgung natürlich auch Rückgang des Verbrauchs, heißt, wir müssen weniger importieren. Heißt natürlich auch, dass wir Alternativen schaffen müssen. Erneuerbares Gas, Biomethan, grüner Wasserstoff. Dafür braucht es auch Leitungskapazitäten und deswegen ist es auch gut, wenn nach wie vor halt in die Gasinfrastruktur investiert wird, um auch die Grundlage zu schaffen für langfristig den Import von grünem Wasserstoff. Also gerade in der Industrie wird es ohne den auch nicht gehen, wie wir auch schon in einigen Folgen erklärt haben. Ja.
Gibt es da von deiner Seite noch Ergänzungen? Okay. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich würde dann übergehen zu unserer Kategorie Fundstücke. Das ist die schon bekannte und bewährte Rubrik, wo jeder Gast uns ein entweder interessantes Buch, einen Artikel, eine Zahl, eine Studie oder etwas anderes Wissenswertes für die Zuhörer und Zuhörerinnen mitbringt. Fangen wir mit dir an, Leo, was hast du uns mitgebracht?
Sehr gerne. Also ich habe mal überlegt, was auch etwas zum Thema vielleicht passt, zum Thema Gasausstieg oder Umstellung des Gassystems. Und zwar ist das natürlich auch für uns regulatorisch ein ziemliches zentrales Thema für die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich. Wie kann man die vor allem Gasverteilernetze, die es heute gibt, Wir sehen, die Zählerpunkte gehen zurück. Wie kann man auch gleichzeitig die Netze zurückbauen? Und schlussendlich wird es da wahrscheinlich auch um Stilllegungen gehen, zumindest teilweise. Da gibt es verschiedene ökonomische Probleme, die wir sehen. Also einerseits sollten natürlich Stranded Investments vermieden werden. Das heißt, man muss möglichst früh wissen, welche Infrastruktur brauche ich eigentlich in 20 Jahren noch. Das zweite Problem ist, dass eigentlich die Kundinnen und Kunden, die dann schlussendlich übrig bleiben, theoretisch das gesamte Netz finanzieren müssten. Auch da gibt es gewisse regulatorische Instrumente, die man sich überlegen kann. Das Fundstück ist jetzt konkret aus der Schweiz und zwar von der Stadt Zürich. Und die haben in dem Zusammenhang sind da eigentlich schon recht weit in der Planung. Und die publizieren auf ihrer Website eine Karte, die nennt sich Energis. Ist ziemlich interessant und auch ziemlich detailreich. Nämlich kann man sich dort jede einzelne Liegenschaft in Zürich anschauen. Dazu gibt es Daten zum klimafreundlichen Heizen, zu den verschiedenen Möglichkeiten, die mir an dieser Adresse auch zur Verfügung stehen. Kann ich auf Fernwärme umsteigen? Gibt es Geothermie, was auch immer? Und zusätzlich fungiert diese Karte auch als Planungsinstrument, nämlich dahingehend, dass die thermischen Netze dort abgebildet werden. Also einerseits, wo wird Fernwärme ausgebaut in naher Zukunft oder weiter fernerer Zukunft? Und wo werden die Gasnetze in Zukunft rückgebaut oder wo gibt es keine neuen Anschlüsse für Gas? Und das ist natürlich relativ wichtig für jeden Haushalt dort, für jedes Unternehmen dort, auch um planen zu können. Muss ich vielleicht in den nächsten 5 Jahren mir überlegen, ob ich meinen Gasanschluss ändere, möchte ich überhaupt einen neuen Gasanschluss und so weiter. Also solche Planungsinstrumente, glaube ich, helfen relativ gut, auch um ökonomisch gesehen mit möglichst geringen Kosten und effizient diesen Umstieg dann zu schaffen.
Mhm. Dankeschön. Christoph, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Fundstück mitgebracht, und zwar die österreichische Carbon Management Strategie, die soeben veröffentlicht worden ist.
Frisch sozusagen.
Ganz frisch, ja. Das Thema CCS, Carbon Capture and Storage, war in der Vergangenheit immer ein schwierigeres, lang gesehen als ein Art Feigenblatt auch für CO2-emittierende Unternehmen, Industrien, um ja nichts verändern zu müssen. Dieses Bild hat sich sehr stark gewandelt und es ist klar, dass die Abscheidung und dauerhafte Speicherung, Nutzung von CO2, das ein wesentlicher Baustein sein wird, um zur Klimaneutralität zu kommen. Es geht also um den Umgang mit schwer bzw. nicht vermeidbaren Restemissionen, die wir sicherlich haben werden. Da geht es beispielsweise um Emissionen der Zementindustrie, die geogen sind, das heißt nicht daher kommen, weil irgendwas verbrannt wird, sondern einfach durch den Prozess bedingt CO2 bei der Kalzinierung freigesetzt wird. Und mit diesem CO2 muss man irgendwie umgehen, ja. Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr circa 4,4 bis 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente anfallen könnten, die für diese eine Lösung braucht. 2040 reden wir da davon. Das ist natürlich auch die Müllverbrennung, ja, die nach wie vor Bestand haben wird, fossile Anteile hat und wo CO2 entstehen wird. Natürlich kann man so auch Negativemissionen erzeugen, quasi bei Biomasse, KWK beispielsweise, gekoppelt mit einer CCS-Anlage, sorgt dafür, dass sogar CO2 indirekt aus der Atmosphäre entnommen wird. Das Ganze geht auch über Carbon Dioxide Removal, also die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, das Filtern und dann dauerhafte Verspeichern ist eine Option, die noch in sehr weiter Zukunft liegt, wo es erste Pilotprojekte gibt, aber sicher auch ein wesentlicher Baustein, um das CO2, das jetzt schon in der Atmosphäre ist, wieder zu entfernen oder das jetzt noch dazukommen wird. Also es ist ja nach wie vor so, dass wir den CO2-Anteil in der Atmosphäre erhöhen. Ja, es gibt seit 2012 in Österreich ein Verbot für CCS, beziehungsweise eigentlich für die Speicherung von CO2, die über den Forschungsmaßstab hinausgeht. Das Gesetz sieht auch vor, dass regelmäßig das Gesetz selbst evaluiert wird, ob es noch zeitgemäß ist. Ja. Ein solcher Evaluierungsbericht ist jetzt auch gemeinsam mit der Carbon-Management-Strategie wieder veröffentlicht worden. Und er wird dazu führen, dass das CCS-Gesetz, Kurztitel, wesentlich geändert wird in Österreich, ja. Dass es auch ein CO2-Rohrleitungsnetz brauchen wird, dass es einen grundlegend rechtlichen Rahmen braucht, um das Thema in Österreich anzugehen, dass es auch eine CO2-Transportinfrastruktur brauchen wird und also kurz verweisen möchte ich da auf einen Artikel von der Ines Kubek von der Wien Energie. Auf positionen.wienenergie hat sie das Thema sehr schön zusammengefasst und den Link gibt's in den Shownotes. Mhm.
Dankeschön. Also danke für eure beiden Empfehlungen. Eben, ihr findet Links, Hinweise zum Download in den Shownotes. Dort gibt's auch die Analyse Szenarien der Gasversorgung in Österreich als Verlinkung, wer sich's genauer anschauen möchte. Danke an euch beide, Leo, Christoph, dass ihr da wart und uns heute dieses doch ziemlich komplexe Thema so gut verständlich erklärt habt. Also ich finde immer, dass so gerade Szenarien und Modellierungen ganz ohne Bilder, nur mit Worten zu erklären, doch eine ziemliche Herausforderung ist. Und ich finde, ihr habt es mir und hoffentlich auch Ihnen und euch, den Zuhörenden, sehr gut erklärt. Und ich denke, die Hauptbotschaft ist auf jeden Fall bei uns angekommen, nämlich, dass wir zumindest im betrachteten Zeitraum, müssen wir der Vollständigkeit halber immer dazu sagen, eben mit keiner Gasmangellage rechnen müssen. Und das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit. Und danke Ihnen und euch fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald bei Peter Tschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.
Baba.
Dankeschön.
Ciao.